Über kein KI-Startup wird zurzeit in Deutschland mehr berichtet als über Parloa. Und das ist auch kein Wunder, denn es hat nur 7 Monate gebraucht, bis das Unternehmen von einer Series C auf die Series D Finanzierung gesprungen ist, hat 350 Millionen Euro neues Kapital eingesammelt und ist jetzt 3 Milliarden Euro wert. Markteintritt in die USA inklusive. Lukas Baumann hat in dieser Zeit als Head of Growth das Vertriebsteam von 2 auf 24 Personen aufskaliert. Deswegen wollte ich mit ihm sprechen, welches Tech-Stack er denn dahinter eingesetzt hat. Aus dem heutigen Podcast nimmst du mit, wie Lukas und das Parloa-Team aus 3 einfachen LinkedIn-Posts Mails bauen, die nach Handarbeit aussehen, wie und warum Salesforce und HubSpot bei Parloa parallel laufen, ohne dass es kracht, wie Lukas ein System gebaut hat, das mit nur 2 einfachen Fragen entscheidet, ob ein Kunde angegangen wird oder liegen gelassen wird, wie Parloa es schafft, dass Bestandskunden jedes Jahr 1,5-mal mehr Geld ausgeben und welches Tool kaum jemand in Deutschland kennt, aber Lukas fast jeden Tag bei der Arbeit nutzt. Ich wünsche ganz viel Spaß bei der heutigen Folge des OMR Tech Check. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMR Tech Check, dem Podcast, wo wir mal unter die Haube der spannendsten Unternehmen der Digitalwelt blicken dürfen. Und das Unternehmen, das heute hier ist, das ist definitiv 1:1. Wer nämlich die News gelesen hat, der hat mitbekommen, dass Parloa, KI-Startup aus Berlin, vor kurzem erst 7 Monate nach der Series C die Series D announced hat, mit einem 350 Millionen Euro Funding und jetzt 3 Milliarden Euro wert ist. Und ich habe den Mann hier, der als Head of Growth die ganze Go-to-Market-Infrastruktur dafür gebaut hat. Und deswegen ist es natürlich total spannend für mich, heute mit Lukas Baumann zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Freue mich total, hier zu sein.
Ja, mega. Ich bin total gespannt, über den kompletten Hypergrow von Parloa zu erfahren. Aber erstmal geht's um dich. Und deswegen meine Frage an dich: Wenn du ein Tool wärst, welches wärst du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde Clay sagen. Ich glaube, ich bin ein Systemdenker. Also ich denke gerne in so Systemen wie so eine Clay-Tabelle. Aber gleichzeitig kann ich selbst irgendwie relativ wenig. Deswegen brauche ich da die Leute und die Tools, die man dann in die verschiedenen Spalten packt, um da wirklich was Erfolgreiches rauszuholen.
Ja, spannend. Über Clay sprechen wir bestimmt später auch noch ein bisschen. Aber welche 3 Tools, würdest du sagen, nutzt du in deinem Arbeitsalltag dann auch am häufigsten?
Gerade sind das tatsächlich die LLMs eher. Also Claude vor allem, Gemini tatsächlich auch für verschiedene Use Cases und aber auch Clay.
Clay, ja, okay. Warm-up. Jetzt aber mal ganz kurz zu dir. Ich habe dich ja kurz introduced, eigentlich ehemals Head of Growth. Jetzt bist du ja Head of KI Enablement oder wie ist die Rolle tatsächlich?
AI Transformation haben wir das genannt.
AI Transformation Lead. Vielleicht gibst du mal jetzt einen 60-Sekunden-Pitch über dich. Wer bist du eigentlich? Wie bist du zu Parloa gekommen und was machst du da konkret heute?
Super gerne. Ich bin tatsächlich vor 3,5 Jahren schon bei Parloa gelandet. Damals waren wir irgendwie 35, 40 Mann stark. Ich bin als SDR gestartet. Bei uns heißen die Leute BDE, Business Development Executives. Mhm. Und bin dann mit der Firma gewachsen, eben durch diese Hypergrowth-Phase, die du auch erwähnt hattest. Da wächst natürlich die Verantwortung, wenn man irgendwie die Problemchen, die links und rechts entstehen, ja, eben Lust hat zu lösen. Ja. Und dadurch auch die Verantwortung. Und wie du sagst, haben wir dann eben diese Top-of-Funnel-Go-to-Market-Motion irgendwie mit aufgebaut. Und das.
Ich habe jetzt zum ersten Mal schon den Buzzword-Bingo-Buzzer. Muss man wahrscheinlich erstmal selbst korrigieren. Ich habe ja Hypergrowth, also ihr seid extrem schnell gewachsen, wollte ich damit sagen. Den Top-of-Funnel-Go-to-Market, was würdest du denn sagen, was das für euch konkret bedeutet?
Das ist also für uns der Schritt von Leute kennen Parloa nicht, bis zu dem Schritt, wo sie sagen, okay, wir haben richtig Bock mit euch zu reden und wirklich ernsthaftes Interesse daran, vielleicht das Tool auch einzukaufen.
Mega.
Und dieser Prozess ist bei uns ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Teams. Ein Team davon war eben dieses Growth-Team, was sehr stark darauf fokussiert war, diese Kaltakquise auch durchzuführen. Leute, die wirklich noch nie von Parloa gehört haben. Mittlerweile ist es im deutschen Markt natürlich ein bisschen eine begrenztere Gruppe, weil eben so News wie die Funding-Runde das eben doch auch ein bisschen weit getrieben haben. Genau, deswegen hat sich so ein bisschen verändert, aber das war die Grundidee. Und das Team habe ich aufgebaut bis eben Ende Januar diesen Jahres.
Wie viele Leute wart ihr damals?
Damals waren wir in dem Team zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Das war der liebe Elmar und ich. Und wir haben das dann hochskaliert bis aktuell auf, ich glaube, knapp 23, 24 Leute.
Boah, ja, also auch ein richtig großes Team geworden.
Absolut, genau. Und das war jetzt auch global verteilt. Also wir haben ein Team in New York, jetzt in Nordeuropa, in London sitzen und in Berlin eben.
Ja.
Genau, und da haben wir eben dieses System aufgebaut. Und jetzt aber hat sich das so ein bisschen erweitert vom Fokus eben her, dass wir gesagt haben, dieses AI-first denken, dass wir sagen, wo können wir denn diese KI-Tools nutzen, wollen wir auch auf die ganze Firma ausweiten. Und deswegen habe ich da so ein bisschen mein Fokus geschärft, bin wieder in ein sehr kleines Team mit einem Werkstudenten und jetzt versuchen wir, andere Departments und Teams auch so ein bisschen dahingehend zu enablen, dass die eben auch KI-first denken.
Ah, cool. Also diese ganze KI-Entwicklung, die du ja auch maßgeblich mitgetragen hast, dann mehr in die Organisation reinzutragen.
Genau, das ist das Ziel. Ja. Es gibt verschiedene Teams, die eben nicht die Kapazitäten haben, weil eben super viel los ist bei uns.
Ja.
Und dann eben dediziertes Team zu haben, wo dann mal sagt, hey, lass uns doch das mal die ersten Schritte machen oder mit dir zusammen machen und dir so ein bisschen was von dieser Arbeit abnehmen und dann eben an euch übergeben und ihr ownt das weiterhin. Das ist so ein bisschen die Idee davon.
Cool, also ihr baut sozusagen erstmals die Prozesse auf, helft denen sozusagen beim Start und dann wird das aber zurück ins Team gegeben, dass sie dann kontinuierlich daran weiterarbeiten können.
Das ist die Philosophie, genau. Also wir wollen im Endeffekt Profis entwickeln, die eben auch sich wohlfühlen, mit den Tools zu bauen, aber die ersten Schritte quasi erstmal so mit übernehmen und dann aber sagen, hey, du übernimmst das jetzt, du bist empowered, auch das zu tun und weiterzuentwickeln. Und hier, jetzt mal weiter.
Total spannende Rolle.
Ja. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich sehr.
Ja, und für diese kleine Gruppe der Leute, die jetzt in die Kategorie fallen, haben noch nie von Parloa gehört. Gib uns doch mal einen 60-Sekunden-Pitch. Wer ist Parloa? Was macht ihr? Welches Problem löst ihr? Und für wen?
Wir lösen das Problem, dass Kundenbeziehungen über die letzten 20 Jahre so ein bisschen vernachlässigt wurden. Ich meine, jeder kennt es, man hat mal versucht, irgendwie eine Kunden-Hotline zu finden. Die Unternehmen haben versucht, die Hotline so gut wie es geht zu verstecken. Und wir wollen das umdrehen und sagen, hey, aus diesem Problem, was Firmen hatten, diesen Kostenblock, wollen wir eine Chance machen und sagen, jede Kundeninteraktion soll zu was Besonderem werden, jede Kundenbeziehung soll wirklich bedeutsam werden. Und dafür haben wir eine AI-Agent-Management-Plattform gebaut. Das klingt auch Buzzword, aber ist im Endeffekt eine Plattform, wo man AI-Agents als Kunden-Support-Mitarbeitende zusammen mit menschlichen AgentInnen auch dann zusammen orchestrieren kann, um eben die bestmöglichen Kundenerfahrungen zu schaffen.
Okay, und das ist dann fokussiert auf den Customer Support oder geht es um die komplette Kundenbindung?
Es umso mächtiger die LLM-Tools werden, die natürlich da zugrunde liegen, umso mehr Use-Cases lassen sich da abbilden. Also es gibt, wir kommen traditionell aus dem Customer-Support-Bereich, weil das eben sehr trivialer und sehr logischer Markt ist, wo man sagen kann, das macht sehr viel Sinn, da viel zu automatisieren. Das hat auch jedes Unternehmen dieses Problem oder diese Herausforderung. Mittlerweile gehen aber auch echt sehr viele Use-Cases. Also zum Beispiel, wir haben bei HSE, Home Shopping Europe, da ist schon seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile auch fast die Bestellhotline über Parloa gepowert. Also ist auch ein Vertriebskanal, wo man sagen kann, auch Verkaufsgespräche sind hier gut möglich. Und mittlerweile sind dem fast keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann wirklich sehr viele Use Cases da mittlerweile abbilden.
Okay, spannend. Und jetzt hast du mit HSE einen Kunden beispielsweise schon mal geteilt.
Ja.
Wer sind denn eure Idealkunden? Also an wen verkauft ihr denn eigentlich am liebsten?
Haben wir jetzt vor kurzem nochmal geschärft. Wir haben sehr früh bemerkt, dass die größten Unternehmen dieser Welt, also die, wir nennen das die Global 2K, die größten 2000 Unternehmen der Welt, sollen unser Fokus sein, weil wir eben gemerkt haben, das ist das komplexeste Umfeld, um so eine Lösung eben zu platzieren und zu nutzen. Und wenn wir das lösen können, dann können wir damit auch natürlicherweise so ein bisschen den Mitmarkt abbilden, weil eben die Bedürfnisse doch auch oft ähnlich sind. Aber unser klarer Fokus ist auf den größten Unternehmen der Welt.
Also sprich, ihr macht so eine Strategie, ihr wollt ready werden für die Anforderungen der Allergrößten, um dann auch gleichzeitig ready zu sein für die bisschen weniger, die mit den bisschen weniger großen Anforderungen.
Genau, und es geht, glaube ich, um Fokus. Ne? Man kann irgendwie nicht für alle die perfekte Lösung bauen. Für uns war das einfach ein internes Mantra zu sagen, hey, wir wollen für diese Art von Firma, für diese Art von Kunden optimieren und dann eben zu sagen, hey, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, wissen wir genau, okay, wir stellen uns diese Frage, ist das für die Firmen wirklich das, was wir bauen sollten oder die Entscheidung, die wir treffen sollten, und dann ist das so ein interner Leitfaden für uns.
Okay, und der Customer Service Markt, der ist ja eigentlich auch ein sehr umkämpfter Markt, also gibt es ja riesige Tool-Anbieter, die das abdecken, Intercom und Co. Wie grenzt ihr euch da ab?
Wir waren schon von vornherein auf diesem Voice-First-Thema drauf, das heißt, unsere Gründer Malte und Stefan, die haben, ich glaube, 2015 angefangen, mit einer Agentur Alexa-Skills zu bauen, also dieses Amazon Alexa, wo man sagen kann, hey Alexa, spiel mal die Musik oder sowas. Wäre witzig, wäre es jetzt hier angegangen. und da haben die schon die Macht der Sprache erkannt, dass das einfach das natürlichste Interface ist, sage ich mal, um zu kommunizieren und das eben auch nicht nur Mensch zu Mensch, sondern eben auch Mensch zu dann Handy oder Telefon oder Kundensupport. Und darauf basierend haben wir sehr früh dann Parloa entwickelt und diesen Fokus auf die Sprache gelegt. Deswegen waren wir sehr früh im Vorteil bei diesem ganzen Sprachenthema. Durch dieses ganze Thema LLM wurde dann der Fokus deutlich verändert und da haben auch die beiden dann wieder eine sehr drastische Entscheidung getroffen, hey, wir machen nicht mehr dieses klassische Conversational AI, nur das Gespräch automatisieren, sondern tatsächlich diese Management-Plattform, wo man sagt, unsere Vision ist es jetzt, es wird AI-Agents geben, die das komplett autonom machen, es wird aber auch weiterhin Menschen geben. Wie orchestriert man das denn als große Unternehmung am besten? Und auch da waren wir dann sehr früh dabei, dieses Produkt zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und das führt jetzt dazu, zu unserem Wettbewerbsvorteil, wo man sagt, wir haben eben diese größten Kunden schon live. Wir haben eben diese komplexen Umfelde von den größten Unternehmen der Welt schon wirklich berücksichtigt und wir können aus den Erfahrungen lernen und das wieder ins Produkt fließen lassen. Weil du hast bestimmt auch schon gesehen, alle Demos mittlerweile von so Voice First, von egal welchen Anbietern, fast in jeder Industrie, klingen fast ähnlich. Ja. Aber das ist eben das, wo wir sagen, das zeichnet uns halt aus. Wir haben das wirklich schon in Produktion. Die echte Kunden und Kundinnen rufen da schon an und das funktioniert hervorragend.
Okay, ihr seid schon tief in den Kunden integriert und dementsprechend habt ihr da halt den Vorteil. Und das habt ihr auch in der Rekordzeit im Endeffekt geschafft. Wie sieht euer konkreter Go-to-Market, also Sales- und Marketing-Approach aus? Also wie geht ihr diese Riesenkunden eigentlich an?
Das ist eine sehr gute Frage, ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, sind relativ große Tickets auch oder eben Größen, die man da investieren muss, um so ein Tool einzukaufen. Deswegen ist es natürlich auch eine Entscheidung, die auf Kundenseite meist nicht ganz so schnell geht. Ganz oben angefangen, sage ich mal, wie gesagt, von vorne von den kalten Kunden, die noch nie von Parloa gehört haben, gibt es natürlich unterschiedliche Kanäle, die wir da nutzen, um die Leute aufmerksam auf uns zu machen. Da ist ein großer Bestandteil natürlich Marketing, wo jetzt in Deutschland natürlich die ganze Marke auch mitspielt, wo wir sagen, da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt und in vieler Munde, sage ich mal, noch lange nicht in aller, aber in vieler Munde. Dann gibt es eben diesen Kaltakquise-Kanal und wir haben ein sehr starkes Partnernetzwerk, wo wir auch sehr davon profitieren, dass eben auch diese starken Partnerschaften, die wir früh geknüpft haben, uns mittlerweile Leuten vorstellen, die eben gerade aktiv nach solchen Lösungen suchen.
Okay, und wenn ihr verkauft, an welche Zielpersonas verkauft ihr denn dann typischerweise?
Es hat sich auch ein bisschen entwickelt. Früher war das klassischerweise Head of VP, Director of Customer Support, Customer Experience. Ja. Meistens war das, wenn man auf C-Level-Ebene schaut, im COO-Ressort angesiedelt. Das heißt, wir haben auf, wenn man wirklich so Entscheider-Ebene schaut, COO geschaut, aber eben Champion, wie man das ja klassischerweise in dem Sales-Prozess da nennt, Head of Customer Support. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch, weil ich gesagt habe, ja, die Use-Cases werden so viel breiter, kann es auch mal ein Marketing-Use-Case sein, kannst damit Stimmen auch mittlerweile sehr viel irgendwie beeinflussen und eben auch dieser Marketing-Ebene, Sales-vertrieblichen Ebene eben da Anklang finden und deswegen hat sich sehr weiterentwickelt und es kann fast jeder im C-Level das own. Oft ist es auch Innovationsteams, die so gerade modernere, KI-getriebene Tools irgendwie einkaufen. Genau, aber es ist vor allem meistens immer noch die Customer Support, Customer Experience Ebene involviert.
Cool, mega. Und du bist ja 2022, wenn ich richtig recherchiert habe, zu Parloa gekommen.
Genau.
Damals noch als BDI. Kannst du dich noch erinnern, wie da so das erste zentrale Go-to-Market-Tech-Stack aussah?
Das kann ich noch sehr gut, ja. das war damals, CRM war Pipedrive. Das war über ein paar Custom-Felder irgendwie verbunden mit Outplay. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Habe seitdem echt nicht mehr so oft gesehen. Als unser Engagement-Tool quasi, wo wir unsere Sequenzen aufgesetzt haben, wo wir diese kalten E-Mails irgendwie rausgeschickt haben.
Genau, also bei Sequenzen darf ich, glaube ich, schon mal kurz nochmal buzzern. Ja. Da möchtest du es erklären.
Super gerne. Ist im Endeffekt eine Koordination von verschiedenen Schritten, die man sich vordefiniert und sagt, okay, ich will zuerst mal, im ersten Schritt will ich dich anrufen und mal probieren, ob ich so schon irgendwie dein Interesse wecken kann. Ja. Wenn das nicht funktioniert, mache ich irgendwie zwei Tage später ein Follow-up per E-Mail, dann schreibe ich eine LinkedIn-Nachricht irgendwie einen Tag später und versuche so verschiedene Kanäle zu bespielen und das vorzudefinieren eben in so einer Sequenz an Schritten.
Und eben automatisiert dann das Ganze, ne?
Genau. Und das machen dann die Tools eben, dass man sagt, oh, ich muss mich jetzt nicht erinnern, oh, vor zwei Tagen habe ich angerufen, dem muss ich jetzt noch eine E-Mail schreiben, sondern okay, hier kommt dann automatisch ein Tag. Hochgeploppt und dann kann ich die E-Mail rausschicken.
Ja, funny, wir haben auch mit Pipedrive gestartet, dementsprechend.
Ich glaube alle.
ja, so das typische Einsteiger-Tool im CRM-Bereich.
Auf jeden Fall, genau. Und das war eben das Tool. Wir haben damals auch witzigerweise Malte von unserem Gründer, haben wir uns den Sales Navigator von LinkedIn haben wir uns geteilt. Da haben wir uns immer alle eingeloggt und dann von ihm auch so ein bisschen rausgeschrieben und irgendwann haben wir dann noch eine zweite Lizenz gekauft. Aber sehr scrappy war das sehr, sehr kosteneffizient.
Ja. Ja, sehr cool. Und dann bist du irgendwann in die Teamleiterrolle gegangen und die Head of Growth-Rolle. Was haben diese Rollen dann auch gerade für den Go-to-Market-Tech-Stack bedeutet? Du hast bestimmt dann Erfahrungen gesammelt, okay, was läuft jetzt hier noch nicht so perfekt, was müssen wir irgendwie optimieren? Was waren denn dann so deine ersten, in der neuen Rolle, die ersten größeren Tool-Entscheidungen, die du geprägt hast?
Ich glaube, viel war auf Company-Ebene, dass wir wirklich gesagt haben, also ein CRM ist natürlich keine Entscheidung, die wir dann aus Growth raus getroffen haben, sondern wirklich auch im Zusammenspiel mit vielen Entscheidern aus der ganzen Firma. Da sind wir dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, da wechseln wir zu Salesforce. Mhm. Dann haben wir trotzdem aus dem Marketing einen sehr starken Push für HubSpot bekommen. Deswegen haben wir da auch trotzdem die HubSpot Marketing Cloud und sind da sehr eng verknüpft zwischen HubSpot und Salesforce. Wir sind dann zu Outreach gewechselt von Outplay, auch so ein bisschen erwachsener zu werden. Das war die erste große Migration wirklich bei uns im Team. Mhm. Und dann kam irgendwann Clay dazu, was so der größte Push war, den ich selbst vorangetrieben habe, um eben da viele Automationen im Hintergrund irgendwie anzutreiben.
Mhm. Bist du dann in dieser Rolle mehr auf den Sales-Teams aktiv gewesen oder wirklich in dem kompletten Go-to-Market, Marketing, Customer Success? Wo lag der Fokus?
Der Fokus lag nach wie vor auf diesem, ich sag's nochmal, Top-of-Funnel, also Top quasi Funnel. Dieses Outreach-Thema war sehr stark bei uns im Team. Wir hatten immer eine sehr enge Kollaboration mit zwei Teams, einmal Richtung Marketing natürlich, dass man hier abgestimmt ist Richtung irgendwelche Kampagnen, die laufen. Mhm. Vor allem auch bei Events ist bei uns ein sehr großer Kanal auch, wo wir sagen, da treffen wir viele relevante Leute relativ effizient. Mhm. Und dann eben Richtung Sales, weil die dann eben diejenigen sind, wenn wir jemanden gefunden haben, der Bock hat, mit uns zu sprechen, dann sagen, hey, jetzt sprich mal mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen aus dem Sales. Ja. Die können das nochmal ein bisschen tiefer erklären.
Let's go. Der Tech-Check. Jetzt gehen wir mal über in den Hauptteil, nämlich den Go-to-Market-Tech-Stack. Du hast ja schon ein paar Insights geteilt, welche Kanäle für euch am wichtigsten sind und was bei euch total, total wichtig ist, auch dementsprechend tech-seitig abzubilden. Aber um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn du mal von dem wichtigsten Kanal ausgehst, welches Tool-Stack hilft dir eigentlich dabei, diesen Kanal zu bespielen?
Ich glaube, wenn wir unsere Pipeline-Generierung anschauen, kann man sagen, dass die letzten 2-3 Jahre 50% wirklich von diesem Outreach-Teil gekommen sind. Ein Teil davon ist in Kombination eben mit Marketing-Aktivitäten, wo wir sagen, zum Beispiel die Events oder eben auch der Inbound-Kanal und dann eben über das Partnernetzwerk. Also das sind die drei großen Blöcke, wenn wir Marketing, Growth und Partnerships quasi als Team, die verantwortlich sind, diese Kanäle zu bespielen. Wenn wir da dann eine Ebene tiefer gehen, dann ist es wirklich Cold Email, Cold Calling, auch nach wie vor sehr effektiv.
Krass.
Und LinkedIn.
Ja.
Also diese Kombination, auch dann ein bisschen unterschiedlich je nach Vertical, also je nach Industrie, wo man reinverkauft, was dann besser funktioniert, was schlechter funktioniert. Manche mögen es gar nicht, angerufen zu werden, manche finden das super. Und dann eben dieser Event-Kanal, das ist im sehr starken Zusammenspiel mit Marketing. Ein großes Event steht jetzt auch wieder vor der Tür, die CCW Berlin. Da sind wirklich alle wichtigen Entscheider der Branche da. Und das sind für uns natürlich dann Events, wo wir auch sagen, da ist Riesenpotenzial dahinter. Und die Tools, die uns dabei helfen, sind heutzutage tatsächlich ganz anders als die es früher waren. Heutzutage verlassen wir uns auf Apollo für dieses ganze Engagement-Thema und Gong Engage. Gong an sich nutzen wir auch als so eine Erweiterung für unser CRM, also diese ganzen Call-Recordings leben da drin, aber auch Forecasting mittlerweile, dann eher Richtung Sales gedacht.
Wie macht Gong, wie hilft Gong im Forecasting?
Gong nutzt eben diese Informationen, die man in den Calls sammelt und lässt sie direkt wieder einfließen. Es hat ein bisschen intuitiveres Design als Salesforce, wenn man das mal kennt und gesehen hat, dann weiß man, dass das vielleicht ein bisschen altmodisch wirkt manchmal in Salesforce. Genau, und deswegen, das macht das so ein bisschen interaktiver, ein bisschen einfacher zu schnell überblicken, weil es nun mittlerweile doch auch große Teams sind und recht komplex wird.
Und Apollo hast du auch genannt, für welchen ganz konkreten Use Case? Weil ich habe auch mitbekommen, Clay habt ihr auch, dass die Tools sind ja oftmals decken ähnliche Funktionalitäten im Endeffekt ab. Wie seid ihr da sozusagen, wie differenzieren sich bei euch im Go-to-Market-Tech-Stack dann diese Tools?
Ja, ist eine sehr gute Frage, vor allem, weil die alle irgendwie sich in eine Richtung entwickeln, wo sie fast alles abbilden.
Ja, alle machen alles.
Ne? Genau, so fühlt sich's an. deswegen machen wir da sehr viel mit Testing. Wir haben echt sehr viele Tools auch schon genutzt, eingekauft, getestet und sind dann im Endeffekt dahin geblieben, dass wir sagen, Apollo hilft uns sehr bei der LinkedIn-Automatisierung.
Ja.
Da sind andere Tools nicht so stark. Dann E-Mail und Cold Calling machen wir eher in Gong Engage mittlerweile. Einfach auch hier war es eher so ein Systemgedanke, nicht mal mehr so sehr die Anwenderfreundlichkeit, sondern eher ist es sehr gut integriert, einfach in dieses Forecasting, in das Handover auch zu den Sales-KollegInnen. Mhm. Deswegen war das die Gong-Entscheidung. Und Clay liegt bei uns tatsächlich bei fast jedem Prozess drunter eine Ebene. Also wir sagen, das ist die Orchestrierungsebene. Mhm. Das ist unser Gateway, sage ich mal, zu externen Daten, zu auch Enrichments, also wo finde ich mal eine E-Mail von einer bestimmten Person, die ich anschreiben möchte, eine Telefonnummer, und füttert das im Endeffekt alles zusammen, hat dann nochmal eine Ebene darüber, wo man irgendwie sagt mit AI, jetzt formulier mir mal eine Nachricht, die Marvin irgendwie überzeugen würde. Ja. Das klingt natürlich zu einfach, so einfach ist es leider noch nicht, aber das ist quasi Clay und füttert das dann in die Systeme wieder, die dann den Reps dabei helfen, wirklich die Nachricht zu schreiben.
Okay, verstehe. Das heißt, Clay sitzt sozusagen als Schicht unter dem CRM und unter Gong Engage,
genau,
und unter Apollo im Endeffekt, füttert aber die Systeme mit den Informationen an, also macht genau diesen Enrichment-Part im Endeffekt,
genau,
sodass dann ihr oben mit den Tools dann noch effizienter, noch personalisierter arbeiten könnt.
Genau, ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn man sich mal so eine E-Mail vorstellt, wir denken da in drei Blöcken. Einmal ist es der Opener, dann ist es der Body und dann ist es das Closing. Mhm. Wenn man den Opener, den will man sehr personalisiert im Endeffekt adressieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Clay hat die Möglichkeit, deine letzten drei LinkedIn-Posts zu analysieren und dann mal rauszugucken, erwähnst du da was mit AI oder hast du was über Customer Experience gesagt oder vielleicht auch irgendwie eine Pressemitteilung von eurer Unternehmung. Ja. Da kann man dann so Wasserfalllogiken machen, wo man sagt, okay, such zuerst nach dem. Wenn du da nichts findest, geh weiter zum nächsten Thema und zum nächsten Thema. Und wenn nicht, kannst du immer noch einen generischen Satz irgendwie nutzen und als Opener nutzen. Ja. So, und das machen wir quasi für die drei Blöcke, pro Person und pro Unternehmung. Und wenn du das dann eben zusammensuchst, dann hast du im Endeffekt diese drei Blöcke und kannst deine E-Mail zusammensuchen, die sehr automatisiert, dann doch sehr personalisiert aussieht. Und das geht natürlich durch ein Tool wie Clay, erfordert aber das Verständnis von den Personen, die man wirklich engaged und wo man wirklich das Interesse wecken will.
Sprich, theoretisch könnte man auch mit Clay diese Mails, diese personalisierten Nachrichten oder LinkedIn-Nachrichten rausschicken. Ihr habt euch aber für den Weg entschieden, das dann wieder über die anderen Systeme sozusagen zu machen.
Das gibt es tatsächlich noch nicht so lange von Clay, dass die diesen eigenen E-Mail-Sending-Sequencer haben. Genau, den haben wir noch nicht wirklich getestet. Die haben es uns angeboten, wir sind noch nicht wirklich dazu gekommen, weil wir jetzt nicht so das große Problem da sehen, dann dieses Sequencing-Tool an sich oder die Funktionalität abzubilden. Aber wird auf jeden Fall auch was sein, wo wir mal noch ein paar Stunden investieren werden und uns das angucken, ob das ein bisschen effizienterer Workflow sein wird.
Ja, weil Clay wurde gerade wirklich in der Community, wird das Tool ja total viel besprochen.
Ja.
Hier im Podcast noch gar nicht so richtig, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Warum habt ihr euch damals für Clay entschieden? Und Frage 1 und Frage 2, was sind so für dich gerade so die coolsten Clay-Plays, nennt man das ja im Endeffekt, also Methoden mit Clay zu arbeiten, die dich gerade komplett faszinieren?
Wir haben uns dafür entschieden, weil sie erstens einen sehr guten Job machen, das allen so ein bisschen ins Gesicht zu reiben, zu sagen, stimmt, wenn du das nicht nutzt, dann bist du nicht irgendwie modern. Das hat uns so ein bisschen da gepromptet, zu sagen, okay, wir müssen uns das auf jeden Fall auch mal angucken. Bei uns fängt die Story tatsächlich ein bisschen früher an. Wir hatten sehr früh ein Team aus WerkstudentInnen damals, das wir Lead-Management genannt haben. Jeder im Go-to-Market-Bereich kennt es wahrscheinlich, Datenqualität ist immer ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung. Yeah. Die Jungs und Mädels haben damals sehr händisch mit auch verschiedenen Tools dann versucht, eben E-Mails zu generieren, auch über Firmen eben, wie viele Mitarbeitende haben die denn, wie viel Umsatz machen die. Damals noch zum Beispiel händisch die Kontaktnummern durchgerufen. Krass. Und gesagt, okay, hier ist eine Touch von IVR, also dieses drücke 1 für das, 2 für das. Ja. Hier geht direkt jemand ans Telefon, um das dann eben zu nutzen in unserem Messaging.
Ja.
Und dieses Team haben wir dann über Dauer so ein bisschen entwickelt, dass die sagen, okay, das Ziel war immer, diese manuellen Prozesse zu automatisieren. Und das Tool, was da am natürlichsten für geeignet war, war eben Clay. Und Clay ist mittlerweile eben ein Tool, was alle diese Prozesse fast abdeckt. Also es fängt an bei, wenn jemand einen Kontakt auf Salesforce erstellt, ich habe jetzt irgendjemanden auf der Messe getroffen, habe nur seine E-Mail, packt das auf Salesforce, haben wir eine Automatisierung dahinter, wo Clay automatisch diesen gesamten Kontakt enriched und alle Informationen, die wir als mindestens wichtig erachten, dann eben dort auch in Salesforce ergänzt. Und dasselbe auf Company-Ebene, das heißt, das hält schon mal unser CRM deutlich sauberer als davor.
Ja.
Und das ist schon echt ein sehr wichtiger Bestandteil. Dann geht es weiter eben, was ich gerade erwähnt habe, wirklich für die Reps auch, dass wir sagen, hier schreibt mal eine wirklich personalifizierte E-Mail, die aber doch sehr automatisiert ist und wenig manueller Aufwand bedeutet. Bis hin zu wirklich strategischer Planung von einem Account. Also was ist gerade relevant für die, wie sehr sind die denn unser ICP, also wirklich eine Firma, die wir angehen wollen? Was haben die gerade für strategische Initiativen, die wir vielleicht nutzen können, um Gesprächsstarter zu haben, wenn man die wo anruft? Also wirklich sehr vielseitig. Ich glaube, es lohnt sich sehr, da Leute im Team zu haben, die sich damit sehr gut auskennen und schnell coole Sachen bauen können.
Aber hallo, ja. Ich stelle mir das vor, dass wenn ihr ja diese 2000 größten Unternehmen irgendwie erreichen wollt, dass da dieses klassische Performance-Marketing eigentlich nicht ausreicht. Das meinst du ja schon, so klar, dieser ganze Sales-getriebene Approach, der ist natürlich wichtig, aber macht ihr auch solche Themen wie Account-Based Marketing, also wirklich personalisiert auf diese Accounts Messages, Material erstellen, um dann so auf diese rauszugehen?
Auf jeden Fall, ja, ist wahnsinnig wichtig. Ja. Immer wichtiger auch, weil natürlich auch diese ganze KI-getriebenen Outreach-Themen, die haben natürlich auch andere Unternehmen und du kennst bestimmt auch, deine Inbox ist auch voll von irgendwie 18 Cold-E-Mails am Tag. Ja. Das heißt, man muss da schon rausstechen und im Idealfall über verschiedene Kanäle zum richtigen Zeitpunkt dann in der Inbox landen oder am Telefon landen. Und das ist natürlich dann sehr stark geprägt durch dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und dann auch kaltem Outreach oder eben auch dem Partner-Play. Wie wir das machen, ist, wir stellen uns eine Matrix vor, also ein bisschen, und segmentieren so unseren Markt und entscheiden dadurch, wen gehen wir denn wann an. Diese Matrix basiert auf zwei Achsen. Einmal ist das ICP-Fit, also wie genau stimmt diese Firma darüber überein, okay, die wollen wir wirklich angehen, das könnte ein super, super Kunde werden. Und auf der anderen Achse ist so ein sogenannter Readiness-Score. Hier sind vier Komponenten, wo wir dann sagen, auf Industrieebene, ist die Industrie bereit, um unsere Technologie einzusetzen? Finden wir was auf Account-Ebene? Wie gesagt, ein Financial Reporting, jetzt was vor kurzem rauskam, irgendwie das C-Level, ein Beispiel, was oft irgendwie dann aufkommt, ist Klarna. Der CEO hat irgendwie gemeint, hey, wir müssen alle Leute irgendwie automatisieren und wegrationalisieren. Das wäre ein Signal, wo wir sagen, okay, sehr hohe Readiness auf diesem Account. Und finden wir dann noch Personen, die wir sagen, sind super ready gerade. Und wenn das eben zusammenkommt, dann definieren wir unsere Kampagnen da drumherum und machen auch wirklich ABM-Kampagnen oder versuchen dann die Leute auch über irgendwelche Performance-Marketing-Kanäle zu erreichen.
Und wie macht ihr den ICP-Fit-Check am Anfang? Habt ihr da so ein ganz ausgeklügeltes Modell-System dahinter? Oder was sind, sag ich jetzt mal, die Key-Kriterien, um zu sagen, okay, das passt jetzt eigentlich in unseren Zielkunden-Fit?
Beim ICP sind es zwei Kategorien und das läuft tatsächlich auch über Clay. Ist im Endeffekt ein Scoring-Algorithmus, sage ich mal. Algorithmus klingt ein bisschen hochgestochen, ist im Endeffekt ein paar Kategorien, die wir dann recherchieren und dadurch das dann einordnen in eine gewisse Scoring-Logik. Und da gucken wir auf zwei Komponenten, einmal Firmographics und Technographics. Firmographics sind die klassischen firmenbasierten Charakteristiken, wie viel Mitarbeitende, wie groß, wie viel Umsatz. Vielleicht findet man raus, zum Beispiel Versicherungen müssen immer publizieren, wie viele Kunden haben sie denn, solche Themen rauszufinden, um eben zu rauszufinden, wie groß ist denn das Potenzial für Automatisierung im Kundenservice. Und das zweite ist eben Technographics, also würde ich auch sagen, auf dem Tech-Stack können wir auch gut oder passt das auch gut zusammen. Oft haben wir gelernt, später im Sales-Zyklus finden wir dann raus, okay, wenn da jetzt irgendwie ein System ist, mit dem es noch nicht so einfach ist zu integrieren, ist das oft ein Dealbreaker und das wollen wir natürlich dann eher früh rausfinden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel enger Partner sind von Genesis früher, mittlerweile sind wir sehr agnostisch auf der Ebene, aber mit Microsoft arbeiten wir gern zusammen, mit OpenAI sind sehr, sehr starker Partner für unsere Modelle. Wenn wir das eben wissen in den Kunden, sind diese Technologien auch sehr stark, ist das für uns auch nochmal so ein Push, wo wir sagen, okay, passt nochmal ein bisschen besser, nochmal ein bisschen höherer Score.
Und kann man dann ja auch wiederum im Messaging sehr gut
ganz
verwenden.
Genau.
Ja, okay, das macht Sinn. Ja, jetzt cool, jetzt habt ihr im Top-of-Funnel-Bereich einen guten Job gemacht, sprich die Leute sind von, ich habe keine Ahnung, was Parloa ist oder macht, zu, hey, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Und dann arbeitet ihr wahrscheinlich darauf hin, mit denen erstmal einen Termin zu vereinbaren. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Cool. Das nennt man ja diesen Schritt Lead Capture und Demo-Anmeldung.
Ja.
Was passiert da konkret? Kannst du es mal zeigen, was dann auch nach diesem Call, beziehungsweise was wird in diesem Call besprochen und was passiert nach diesem Call, Stichwort Nurturing, Stichwort weiterführendes Messaging mit verschiedenen Marketingbotschaften?
Ist ein bisschen zweigeteilt. Also wir haben einmal diese Bewegung, Leute kommen proaktiv auf uns zu, irgendwie nach der Funding-Runde ist immer so ein Beispiel, wo man sagt, okay, da kommen Leute und sagen, oh, das klingt super, das muss ich auch mal machen. Das ist unser Inbound-Flow. Da haben wir ein sehr intelligentes Routing dahinter gesetzt, wo wir sagen, okay, ist das einer unserer Target-Accounts, die sind natürlich auch irgendwo gelistet. Wenn ja, packen wir da direkt den Seller drauf und sagen, hey, da ist so hohes Potenzial, den wollen wir direkt sehr gut abholen, direkt das Tool zeigen, direkt den Mehrwert zeigen. Da geht es sehr schnell um diese Nachricht, hey, schnell Time to Impact, sagen wir, oder Time to Value, das zu maximieren. Wenn wir dann sagen, hey, die sind gerade noch nicht bereit, dann kommt eben dieser Nurturing-Flow. Der funktioniert tatsächlich sehr ähnlich, auch sehr automatisiert wie unsere kalten E-Mails, dass wir sagen, wir wollen das sehr relevant gestalten für diese verschiedenen Firmen, für diese verschiedenen Leute und wollen dann eben diese E-Mails auch basiert auf Research, der automatisiert erfolgt, dann eben zuschneiden und über Zeit hoffentlich so relevant wie möglich zu machen, um irgendwann zu wissen, okay, jetzt sind die bereit und dann gehen wir nochmal tiefer in diese wirklich 1-zu-1-Gespräche rein.
Und wie funktioniert das toolseitig? Also ihr nehmt die Informationen, ich gehe mal davon aus, ihr enriched wieder über Clay.
Genau.
Und welches Tool nutzt ihr dann, um das Nurturing zu gestalten?
Das ist in HubSpot tatsächlich.
Das ist direkt. Dann in HubSpot. Genau. Ist ja auch eine interessante Kombi, ne? Nicht viele Leute machen das, dass sie ihr CRM in Salesforce haben, aber die Marketing Automation in HubSpot. Wie kam es denn dazu?
Das war ehrlich gesagt damals Präferenz von einzelnen Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe das schon mal genutzt. Und dann haben wir die Entscheidung, okay, Speed over Perfectionism, sage ich mal. Ja. Lass uns mal hier schnell das machen. Und wenn Leute das schon mal gemacht haben, geht es meistens ein bisschen schneller. Mhm. Deswegen haben wir da zuerst die HubSpot Marketing Cloud auch eben aufgesetzt. Und die hat bis heute überlebt, weil jetzt auch nicht Salesforce der Riesen-Competitor auf der Ebene ist und sagt, okay, wir haben da das super intuitive Marketing-Feature. Deswegen besteht das bis heute noch so.
Ist auch interessant, ne? Manchmal ist es halt wirklich davon abhängig, welche Personen haben einfach schon mal ein Tool genutzt und können halt mit dem umgehen.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben zum Beispiel auch, wo ich gesagt habe, Outreach, ne? Das hat bei uns wirklich nicht gut funktioniert. Nicht, weil das Tool schlecht ist, sondern weil wir es noch nie so ordentlich aufgesetzt hatten. Wir waren sehr blauäugig.
Ja.
Seitdem habe ich mit Leuten gesprochen, die Outreach lieben und sagen, ey, für uns passt das perfekt, weil sie eben wussten, wie sie es aufsetzen sollen. Also es ist schon immer spannend, wer auch die Tools bedient und einrichtet und dann eben die Leute enabled, um da wirklich auch das Maximum rauszuholen.
Ja, das stelle ich mir auch in dieser Hyperwachstumsphase extrem spannend vor, weil man dann wahrscheinlich auch sehr viel Schuld aufnimmt.
Ja.
Spricht man ja davon, irgendwie zu sagen, ey, das ist jetzt alles nicht so, mein CRM-System ist jetzt überhaupt nicht so gut aufgeräumt, das ist ein bisschen Tool-Wildwuchs, aber ich muss halt trotzdem diese Growth-Raten hinkriegen. Wie sieht es da bei euch aus?
Da gab es auf jeden Fall auch mal Stories, wo das so war. Also gerade dieser Outreach-Wechsel, da haben wir irgendwie 3 Wochen vor Vertragsende von Outplay entschieden, okay, wir machen das jetzt. Das waren sehr stressige 3 Wochen. Weil da natürlich dann auch die Syncs im Hintergrund noch nicht so super aufgesetzt waren, dass wir immer wussten, okay, welchen Touchpoint hatten wir denn schon mit welcher Person. Das heißt, da war das Potenzial, dass wir sehr viel verlieren, sehr hoch an diesen Informationen. Die sind natürlich sehr wertvoll. Und genau, also wir haben schon sehr früh durch dieses Team Lead Management versucht, die Daten sauber zu halten, weil wir sehr früh erkannt haben, das ist sehr wertvoll oder beziehungsweise es ist sehr schmerzhaft, wenn man das eben nicht hat.
Das stimmt.
Und dem sind wir eigentlich treu geblieben und versuchen sehr in Systemen zu denken und nicht quasi uns auf Personen zu verlassen und zu sagen, wie können wir es denn schaffen, dass wir die Guardrails, sage ich mal, so setzen, dass wir sagen, man kann überhaupt keine falschen Informationen da reinpacken oder ein Schreibfehler wird direkt korrigiert oder solche Sachen.
Ich glaube, bei Guardrails, da werde ich mal wieder den Buzzer schon gelacht.
Hast du mir schon gedacht.
Ja, wie würdest du Guardrails einfacher beschreiben?
Also, glaube ich, einfach Regeln. Im Endeffekt Sicherheitsmechanismen für die einzelnen Leute. Ich meine, jeder ist mal im Stress und kann einen Tippfehler zum Beispiel machen oder mal vielleicht was nicht ganz durchdenken bei der Geschwindigkeit. Um dann eben diese Person zu schützen und auch die Systeme zu schützen, packen wir da einfach Regeln rein, dass man nicht irgendwie eine E-Mail, wo dann noch irgendwie Hallo First Name drin steht oder sowas, dass das eben nicht passiert, schafft man eben diesen Schutz.
That makes sense, ja, das macht total viel Sinn. Jetzt hast du ganz kurz angerissen am Anfang, dass ihr, wenn Leute inbound, also sie sich bei euch melden, auch so ein Routing aufgesetzt habe.
Ja.
Routing, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, was viele Sales-Led-Companies beschäftigt. Das habt ihr auch spezielle Tools im Einsatz und wie funktioniert das bei euch denn konkret?
Da haben wir tatsächlich vor, ich glaube, 1,5 Jahren auf Revenue Hero
Revenue Hero, das habe ich noch nie gehört.
Mhm. So ein bisschen wie Chili Piper ist ein anderes Tool, was da sehr oft genutzt wird. Die sind sehr laut.
Genau.
Und da haben wir uns beide angeschaut und war damals auch tatsächlich eine Person aus dem RevOps, die schon mal mit Revenue Hero gearbeitet hat und gesagt, ey, die Jungs sind super fit, die sind sehr nah am Kunden auch und haben da auch mal die Möglichkeit, was irgendwie nur für uns zu bauen.
Cool.
Und das hat sich dann echt bewahrheitet und die haben uns echt sehr geholfen, das sehr individuell für uns aufzusetzen. Wir haben dann einen sehr komplexen so Entscheidungsbaum mal in Miro einfach irgendwie geplottet und gesagt, okay, so soll das aussehen, wenn der oder die Anfragestellerin eben diese Kriterien erfüllt, dann soll da direkt ein Termin stattfinden, dann sollen wir da direkt tiefer reingehen.
Mhm.
Wenn nicht, wollen wir die direkt nurturen, um da eben auch Effizienz bei uns zu wahren und irgendwie nicht zu sagen, wir müssen mit jeder Person sprechen. weil das Volumen dann natürlich doch irgendwann auch gewachsen ist. Und das versuchen wir so kontinuierlich, wie es geht, weiterzuentwickeln, weil man ja eben auch da verschiedene Studien findet, die sagen, innerhalb von einer Minute soll man eigentlich antworten und da relevant antworten. Das heißt, das ist auch ein Use Case, wo wir sagen, Clay hilft uns da, die Nachrichten zu formulieren und zu sagen, okay, das ist das Richtige jetzt hier zu sagen. Ja.
Wahrscheinlich auch einer der wirklichen KI-Use-Cases, der auch jetzt schon echt gut funktioniert und auch einen guten Impact liefert.
Auf jeden Fall, absolut.
Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das erste Gespräch dann erfolgreich verlief. Wie sieht dann typischerweise die weitere Customer Journey aus?
Die sieht dann so aus, dass das dann der Übergabezeitpunkt ist von eben unserem Growth-Team zum Sales-Team. Mhm. Das heißt, dann übernimmt eine oder ein Account-Executive und geht dann wirklich in die Produkt-Discovery. Dann gehen wir rein, wollen rausfinden, was sind denn wirklich die größten Punkte, wo wir sagen können, da habt ihr einen Impact, da können wir euch helfen, Geld zu sparen oder mehr Geld zu verdienen und gehen da sehr schnell in die Discovery, um zu sagen, wir wollen rausfinden, wo können wir euch helfen. Und dann zieht sich da eben zusammen mit einem Solution Engineer, also quasi dem technischen Vertriebsteil, dieser Sales-Prozess durch. Wir übergeben quasi basierend auf einem Sales-Framework MatPicker.
Okay, darfst du direkt auch nochmal, bevor natürlich. Ich buzzer, direkt
erklären. Das ist ein Akronym, steht für ganz viele verschiedene Schritte, soll quasi einen Qualifizierungsrahmen bilden, wo man sagt, okay, das sind die verschiedenen Checkpoints, die wir rausfinden müssen. Also zum Beispiel Metrics für das M müssen wir rausfinden, wie viele Calls hat denn diese Unternehmung, wie viele potenzielle Anrufe können wir hier automatisieren, wie lange dauert so ein Anruf im Durchschnitt. Das sind auch spannende KPIs, die dann sehr bezogen sind auf unsere auf unsere Tool, um das eben rauszufinden. Und da haben wir Mindestkriterien, wo wir sagen, wenn das erfüllt ist, dann geben wir es weiter an eben die Kollegin aus dem Sales. Und dann geht die eben weiter und versucht rauszufinden, okay, wer trifft jetzt wirklich die Entscheidung? Wer ist derjenige, der das intern treibt und wird hier unser Champion? Mit wem müssen wir dann am Ende verhandeln? Und da, so zieht sich das über dann verschiedene Termine, über verschiedene Workshops, durch den Sales-Prozess, um dann eben hoffentlich am Ende dieses Prozesses einen happy Kunden zu haben.
Okay, und in diesem Prozess würdest du da sagen, da sind nochmal spezielle Tools im Einsatz, die ihr besonders hilfreich findet, um diese ja dann längere ja Customer Journey, ne, gerade die Discovery-Phase ist wahrscheinlich bei den Dealsummen, die bei euch dann dahinter stehen, hast du ja gemeint im Vorgespräch so, das sind schon mehrere 100k teilweise. Das dauert ja. Gibt es da nochmal technische Unterstützung in diesem ganzen Prozess?
Das ist tatsächlich gar nicht so sehr toolgetrieben, weil es wirklich sehr individuell ist. Also Gong ist hier ein sehr starkes Mittel, wo man sagt, okay, man kann das nochmal sehr referenzieren, man kann intern dann auch nochmal drüber sprechen.
Es transkribiert auch und führt dann die Informationen wahrscheinlich dann auch automatisiert ins CRM-System.
Ganz genau das auf der einen Seite, aber es ist auch im Endeffekt die Brücke dann zu unserem Produktteam beispielsweise, wenn jetzt irgendwie ein Kunde mal sagt, hey, das Feature ist für uns spannend, dass die auch direkt die Informationen weitergeflossen bekommen und sagen, hey, Feature Request, hier hat ein Kunde, da hängt vielleicht so und so viel Geld dahinter. Das sollten wir vielleicht mal priorisieren. Also auch die Brücke wird da intern geschlagen. Das ist sehr mächtig. Und dann ist es im Endeffekt ein Team aus eben unserem Account Executive Solution Engineer. Und wir haben mittlerweile sogenannte Value Consultants auch, die dann auch zum Teil unterstützen. Hier ist es tatsächlich wieder ein bisschen KI getrieben. Die machen gerade viel mit Claude Code auch, also wirklich generische Apps. Da haben wir jetzt so eine App, wo man sehr, sehr genau dann für einen Account rausfinden kann, okay, was ist denn der Wert, der für euch da generiert wird? Sowas beispielsweise wird dann eingesetzt, aber sonst gar nicht so sehr viel toolseitig.
Okay, okay. Und bei ganz vielen SaaS-Companies ist es ja so, dass sie in dieser Onboarding-Phase, in diesen ersten Gesprächen sogenannte Aha-Momente erzeugen wollen, wo der Kunde wirklich dann sagt, okay, krass, ja, genau, das ist es, was ich gesucht habe. Habt ihr sowas auch oder wie ist das bei euch?
Das wollen wir sehr schnell erzeugen. Einfach, ich habe es vorhin gesagt, alles klingt mittlerweile gleich. Die CCW angesprochen, wenn man da durchläuft, denkt man, alle machen genau dasselbe.
Ja, ja.
Deswegen wollen wir sehr schnell diesen Moment erzeugen, wo wir sagen, oh krass, das funktioniert ja wirklich und genau auch für mein Use Case. Für uns ist das meistens, wenn wir dann sagen, hey, probier's doch mal aus. Hier ist dein Login, tob dich aus, guck mal, was dein Use Case macht, ob du es selbst bauen kannst, weil das ist eben auch unsere Ambition für Paloa selbst als Tool, dass man sagen kann, auch nicht technische Leute können da sehr schnell zu sehr coolen Ergebnissen kommen, um dann eben zu sagen, wow, das funktioniert ja wirklich sehr gut und das ist oft der Starter dann für eine tiefere Diskussion.
Sprich, der Kunde, der baut sich da eigentlich auch selber so seine Agent-Workflows auf und probiert sich selber auch im Tool aus.
Genau, also um das auf so eine, ich sag mal, 80%-Version zu bekommen, kann man das schon wirklich sehr gut selbst auch bedienen, um das natürlich dann perfekt und produktionsready zu machen für wirklich den Einsatz mit dem Kunden. Haben wir zum Beispiel auch unsere sogenannten Agent Architects, die dann wirklich Profi sind, dann diese Agenten, Agentinnen zu definieren, den Instruktionen zu geben und so weiter. Aber für den ersten wirklich sehr ordentlichen Aufschlag, das kann eigentlich fast jeder selbst. Cool.
Und trackt ihr auch diese Interaktion, die dann der Kunde macht im Produkt? Und wenn ja, erstens mit was? Und zweitens, auf was achtet ihr da konkret?
Das tracken wir tatsächlich mit einer eigenen Plattform. Also das ist im Tool integriert. Ja. Ist natürlich dann auch für unsere Kunden wichtig, dann hier ein sogenanntes Analytics-Dashboard irgendwie zu haben, was für uns auch wahnsinnig wichtig ist in so einer nicht deterministischen Welt, sage ich mal. Also ein LLM hat ja jetzt nicht immer Ja oder Nein, sondern es kann ja, man hat selbst mal irgendwie gesehen, es kann halluzinieren.
Ja, ja,
es macht manchmal eine andere Antwort auf genau dieselbe Frage.
Ja.
Da haben wir ein Tool gebaut, was zum Beispiel simuliert und evaluiert. Das heißt, da kann man tausende von Testruns automatisiert, wo eben KI-Agent mit KI-Agent spricht und man wertet die Ergebnisse automatisiert aus. Sowas ist ein spannendes Tool, wo man dann sagen kann, das ist ein Testing. Da testen wir, wie gut funktioniert das wirklich. Aber im Prinzip ist das auch oft dann eine Basis, wo wir sagen, okay, das nutzen wir intern auch, um dann eben zu sehen, hey, diese Leute sind da sehr viel drin, die testen viel und nutzen das dann eben auch wieder im Vertriebsgespräch, um darauf zurückzugreifen.
Und im besten Fall schließt dann natürlich ein Kunde ab. Was sind für euch so Warning-Signale, also so, ja, wo ihr reingeht und dann seht, okay, da läuft es gerade in dieser Discovery-Onboarding-Phase nicht so gut. Gibt es das auch und wie versucht ihr dem entgegenzuwirken?
Es gibt natürlich individuelle Themen, wo man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie mal ein Thema, was nicht ganz so gut passt, das kann unterschiedlichste Gründe haben, das kann irgendwie auf Personenebene sein, das kann irgendwie Timing-Ebene sein, das ist irgendwie gerade ein Jahresabschluss von einem Kunden, das ist gerade einfach nicht die höchste Prio. Das sind immer typische Themen, wo man sagt, okay, lass vielleicht mal ein bisschen Luft holen und in irgendwie ein, zwei Monaten nochmal sprechen. Und ansonsten versuchen wir dieses Signal, wo wir sagen, das ist oft nicht so ein guter Fit, die schon sehr früh dann wieder einfließen zu lassen in die ganz frühe Qualifizierung, um dann zu sagen, da wollen wir erstmal gar nicht so viel Zeit investieren, sondern sagen, wenn das dann irgendwann sehr, sehr spannend wird und wirklich relevant für euch, dann lasst uns da intensiv drüber sprechen. Aber ansonsten ist es für uns beide gerade nicht eben das Effizienteste und ein bisschen verschwendete Ressourcen.
Okay, das macht Sinn. Dann gehen wir mal von dem Fall aus, der Kunde unterschreibt jetzt und es geht los. Da habe ich recherchiert, ihr habt wohl auch eine Net Revenue Retention Rate von an die 150%, wenn meine Recherche stimmt. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein gigantisch guter Wert, weil das heißt im Endeffekt, du machst im nächsten Jahr mit einem Kunden 1,5 mal mehr Umsatz. Ne? Wie konkret macht ihr das? Also was sind da so diese Themen, um dieses Upselling voranzutreiben? Und auf welche Signale achtet ihr da vielleicht?
Ich glaube, das ist erstens ein Testament für ein super gutes Post-Sales. Also unsere Engagement-Manager, also klassisch Customer Success, machen da einen super Job, um da die Zufriedenheit sehr hoch zu halten. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Natur unseres Produkts. Wenn man sich so einen Kundenkanal vorstellt, so einen Customer-Support-Kanal, gibt es meistens zig Fälle, wo man irgendwie, weswegen man anruft. Also man stellt sich eine Bank vor, entweder ich habe die Kreditkarte verloren oder mein PIN vergessen oder wie ist die Öffnungszeit von einer Filiale. Man kann da sehr einfach mit simplen Sachen anfangen und die dann erweitern, wenn das gut funktioniert. Und da haben wir das Glück, dass wir ein Produkt haben, was super gut ankommt und dann auch sehr gut performt. Und meistens geht es dann los mit, wir ersetzen einfach mal dieses nervige Drücke 1 für das, 2 für das, sondern Paloa geht ans Telefon und sagt, hey, wie kann ich dir heute helfen?
Ja.
Und das ist dann meistens ein Startpunkt, wo wir sagen, okay, wenn das funktioniert, dann kommt der nächste Schritt. Häufig muss dann eine Authentifizierung eben durchgeführt werden, wo man sagt, okay, was ist dein Nachname und Geburtsdatum zum Beispiel? Dann wird das weiter automatisiert. Das heißt, es ist sehr einfach, mehr Use Cases oder dann zum Beispiel auch Sprachen oder Märkte hinzuzupacken, wenn das dann einmal aufgesetzt ist und funktioniert. Und dann versuchen wir eben da auch eben unsere Analytics zu nutzen, um zu sagen, hey, Engagement Manager, das war zum Beispiel der Commit, da sind wir jetzt schon bei 80%, aber das Jahr geht noch irgendwie 5 Monate.
Ja.
Lass uns doch da mal in die Diskussion gehen und zu sagen, macht das nicht Sinn, hier nochmal ein größeres Paket zu diskutieren?
Ja, und können wir noch weitere Use Cases dann im Endeffekt mit Kunden abdecken? Mega spannend. Welche Rolle spielt da, ich habe auch gesehen, ihr habt so eine Paloa Academy, also im Endeffekt eine Weiterbildungsplattform, für die Kunden. Welche Rolle spielt die dabei und wie habt ihr die denn eigentlich technisch gebaut?
Das ist für uns natürlich ein sehr wichtiger Faktor für Skalierung. Das ist einmal auf der Kundenseite selbst, aber eben auch bei unserem Partnernetzwerk. Ich habe es vorher erwähnt, viele der Implementierungen, ist ein sehr technisches Projekt auch. Man hat die Telefonanlage, man hat ein Ticketsystem meistens in diesem Umfeld, man hat das CCAS-System, also wo wir quasi wirklich die AgentInnen arbeiten und das Interface haben, das muss alles integriert werden und erstmal aufgesetzt werden. Und dafür braucht es dann natürlich schon auch sehr viel technisches Know-how. Mhm. Um das nicht immer selbst in-house zu haben, sind wir da auch sehr früh auf dieses Partnernetzwerk gegangen, um das eben zu skalieren. Das ganze Tool basiert auf Sana. Mhm. Ich glaube, eine schwedische Firma, die sehr interaktiv es ermöglicht, so Kurse zu kommunizieren und weitbreitend zu verteilen. Dann ist da ein Zertifizierungsprozess dahinter, dass man sagt, hey, cool, du bist Paloa-Bilder oder du bist irgendwie Silberpartner oder Goldpartner. Ja. Also das ist alles basierend auf Sana. Und dann haben wir das Partnerportal, das wir gebaut haben, das ist auf Intro. Genau, da habe ich selbst nicht so viel mit zu tun gehabt. Das haben die PartnerkollegInnen eingeführt. Aber das ist ein sehr mächtiges Tool auch, wo man eben dann die Schnittstelle schafft zwischen auch unserem CRM und dem Partner, um da eben auch Alignment zu schaffen.
Ah, mega spannend, ja. Gerade auch diese, ne, diese Logiken mit den Zertifizierungen und so, die treiben da ja auch nochmal ein bisschen den Ehrgeiz von den Leuten,
natürlich,
an, da weiterzukommen. Ja. Das ist ein cooler Mechanismus. Ja, nutzen wir natürlich auch ganz viel bei uns. du hast ein paar Mal auch das Thema Partnerships angerissen. Ich habe noch gar keine Zeit gehabt, da mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, das ein Stück weit zu systematisieren mit Tools. Wenn du über diesen Ecosystem Partnerships Approach gehst, habt ihr das auch irgendwo ein Stück weit systematisiert und welche Tools nutzt ihr dafür?
Ich glaube, da ist viel eben in diesem Intro und viel über unser Partnerships-Team, was da gesteuert wird. Also bei uns sind vor allem drei große Partnergruppen sehr relevant. Das sind einmal Services-Partner, einmal dann GSIs, also die großen PwCs dieser Welt, die Deloitte dieser Welt, die wirklich globales Netzwerk haben und auch sehr beratend eben wirken. Und dann haben wir Tech Alliances. Bei uns, ich habe es vorhin erwähnt, sehr stark Microsoft und OpenAI aktuell. Und je nach Partnertyp ist es natürlich super unterschiedlich, was erstens die von uns wollen, aber auch wir von denen wollen und wie man sich da gegenseitig helfen kann. Und das ist relativ strukturiert mittlerweile, dass je Partnergruppe auch ein Team sitzt. Dann sind verschiedene PartnermanagerInnen für verschiedene Partner zuständig und own eben diese Kommunikation. Und dann ist es tatsächlich sehr individuell, wie die auch mit dem System arbeiten wollen oder ob die dann mehr einen persönlichen Kontakt präferieren und wie das dann läuft. Genau, aber das basiert meist alles auf Salesforce plus Intro.
Okay, verstanden.
Das Finale. Quickfire Questions.
So, jetzt haben wir mal den gröbsten Go-To-Market abgedeckt oder habe ich irgendwas Gravierendes, Grundlegendes noch vergessen?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, ja, geil. Dann können wir nämlich übergehen in die nächste Section. Das sind nämlich die Quickfire-Questions.
Jawohl.
Funktioniert folgendermaßen. Ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du versuchst, möglichst kurz zu antworten. Und genau, darauf challenge ich dich natürlich auch. Bist du ready?
Ich bin ready.
Okay, dann gib uns mal eine grobe Schätzung. Wie viele Tools habt ihr bei Paloa ungefähr im Einsatz?
Gesamt-Paloa oder Go-To-Market?
Gesamt-Paloa.
Boah. 80?
Okay, und Go-To-Market?
30?
Okay. Das ist schon,
weiß ich nicht. Also das ist eine Schätzung, ja. Ich habe echt keine Ahnung.
Perfekt, ja. Schätzung ist sehr fein. Ja, und nächste Schätzung. Kannst du uns eine Hausnummer geben, was diese ganze Tool-systematische Infrastruktur kostet pro Monat?
Ich würde schätzen, so ein mittlerer fünfstelliger Betrag im Monat.
Okay, ja. Was war denn dein letzter persönlicher Toolkauf? Privat oder fürs Business?
Privat habe ich jetzt vor kurzem auf Claude Max geupgradet, weil ich sehr schnell die Credits da musste ich upgraden. Das war tatsächlich gestern oder vorgestern.
Ja, ist dann 90€ pro Monat.
Genau,
so, ne?
ja.
Aber lohnt sich. Das hat unser CPO auch erst, glaube ich, letzte Woche gesagt. So, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich
upgraden. Das ist Wahnsinn, ja.
Mal Hand aufs Herz. Welches Tool war bei Paloa mal so ein richtiger Fehlkauf?
Ich habe es vorhin gesagt, für uns individuell Outreach. Ja. Nicht wegen dem Tool, wirklich nicht, sondern weil wir nicht wussten, wie wir das ordentlich aufsetzen. Das ist ein Tool, das ist Quickfire, ne? Aber es ist ein Tool, das lebt sehr stark von der vom Setup und das haben wir einfach nicht gut gemacht.
Fair. Welches Tool, das so als Standard am Markt gilt, findest du persönlich eigentlich überbewertet?
ZoomInfo hat für uns keine guten Daten geliefert, vor allem in Europa.
Da dann lieber auf Clay etc. gesetzt und
genau,
Apollo.
Genau, Clay dann eh, weil es da nämlich die Möglichkeit gibt, verschiedene Anbieter
anzubinden. Stimmt, da kannst du auch Zoom-Info anbinden, ne?
Genau.
Welchen Bereich eures Tech-Stacks wollt ihr denn als nächstes automatisieren?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, dass die nächste Iteration ist Claude Code statt irgendwie verschiedener fragmentierter Tools. Ich glaube, da liegt die Zukunft drin.
selbst diese Tools sozusagen zu bauen, also selbst kleinere Tools zu bauen, die dann.
Genau, oder eben dann direkt in Cloud Code zu implementieren. Ja. Genau, ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube auch noch nicht, dass das so super gut funktioniert, aber ich denke, da geht's hin.
Okay, okay. Nenn uns mal so einen echten Geheimtipp, also ein Tool, das du nutzt und sagst, mega geil, aber vielleicht kaum jemand anderes kennt.
Ich glaube, in Deutschland ist das zum Beispiel Nux, also N-O-O-K-S.
Das ist tatsächlich ein Geheimtipp, habe ich noch nie gehört.
Ist ein amerikanisches Tool, ist so ein AI-Dialer, der eben es ermöglicht, mehrere Cold Calls gleichzeitig zu machen und so die Effizienz dort sehr drastisch erhöht. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so verbreitet.
Und jetzt noch eine Frage für mein Marketingherz. Welches andere SaaS-Unternehmen, neben Parloa natürlich, macht deiner Meinung nach das beste Marketing?
Ich finde, Clay macht das wirklich wahnsinnig stark. Die haben eben so einen einzigartigen Ansatz mit diesem Community-Based Approach. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie die das hochgezogen haben.
Ja, das finde ich auch mega, mega krass, ne? Also Community-Based Approach, da hat sich ja so ein kompletter Markt entwickelt an Leuten, die halt teilen, was sie so in Clay Cooles bauen und welche Workflows sie da gebaut haben.
Und auch die Clay-Agencies, wie sie ja nennen, auch ein cleverer Move.
Absolut.
Und die auch Exit-Cases halt mittlerweile haben an größere Agenturen und so weiter. Also da hat sich wirklich ein eigenes Ökosystem gebildet und ich glaube, das ist ein Testament für sehr gutes Brand-Building.
Ja. Wir sind auch auf Clay. Und ich bin da auch jedes Mal, ich lese den Newsletter auch sehr, sehr gerne, weil es mich jedes Mal auch wieder inspiriert. Ah, krass, das können wir auch noch machen.
Ja.
Ja, mega. Kleine Abschlussfrage zum Schluss. Auf welches Tool oder welchen Productivity-Hack könntest du in deinem Alltag nicht mehr verzichten?
Ich glaube, Tools ich bin gerade vor allem auf Gemini und Claude unterwegs, also die beiden, je nach Use Case und manchmal auch je nach Tagesform von mir. Da würde ich ungern drauf verzichten wollen. Und dann ganz altmodisch meine Notizen auf meinem MacBook. Also das ist auch immer ein schnelles Tippen und irgendwie, hey, das ist mein zweites Brain. Also das ein bisschen altmodisch, nicht modern, aber da würde ich auch nicht drauf verzichten.
Das stimmt. Ich habe es auch immer wieder versucht, das mal in Notion oder so rüberzuziehen. Aber wenn du mal kurz was tippen willst, dann ist es immer noch das Tool der Wahl. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, mega. Lukas, da war eine Menge dabei. Mega, vielen, vielen Dank. Wir haben sehr viel über das Hypergrowth Scale-Up Parloa gelernt, haben gelernt, dass ihr eher ein salesgetriebenes Team seid, dass ihr da verschiedenste Tools im Einsatz habt, um Daten anzureichern wie Clay, die dann ins CRM, Salesforce gehen, Nurturing eher über HubSpot, dieses automatisierte Sequencing über Gong mittlerweile. Was habe ich vergessen?
Das war's eigentlich.
Das war's. Also mega spannender, mega schlank aufgesetzter Tech-Stack, mit dem man ja obviously zu einer 3 Milliarden Dollar Bewertung kommen kann.
Nicht nur damit, aber
nicht nur als Teil davon. Aber ich fand's mega spannend. Vielen lieben Dank für deine Perspektiven und danke für die Einladung. Dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank.